Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures Lieblingspodcasts Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Auch heute küssen wir uns nicht, wobei das gut wäre für die Fortpflanzung, aber da werden wir gleich nochmal, also gut, küssen allein reicht nicht, werden gleich darüber reden. Heute bei mir Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo.
Hallo Shaggy. Wir wollten über Evolution reden und nicht über Aufklärung, oder? Über Aufklärung können wir natürlich auch mal reden. Das wäre mal ein Thema über Sex. Das ist ein ganz wichtiges Element bei der Evolution, aber heute wollten wir über Evolution reden.
Genau, das, was ich weiß, du kannst mich ja gleich verbessern. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, Adam und Eva. Da waren sie da. Schwupps, so schnell ging es. Oder nee, sie war es wirklich?
Nee, so schnell ging es ja nicht. Es hat ja ein paar Tage gedauert. Es ging ja irgendwie los mit dem Licht und dann trennte er irgendwie Wasser und Luft oder irgendwie so. Ja,
da passierte einiges. Lass uns gleich abhaken. Evolution vom lateinischen Evolvere. Herausrollen, auseinanderrollen, entwickeln, auswickeln. So, das bedeutet dieses Wort und das ist unser heutiges Thema. Das ist ein großes Thema, was wir uns da ausgesucht haben, oder?
Oh ja. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das heute alles so in der Zeit, in dem Podcast hier schaffen, aber wir gucken mal. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen.
Ja. Wo so, du hast Entstehung gleich der Erde erstmal, oder?
Bitte?
Mit der Entstehung der Erde, das hatten wir ja auch schon mal, oder?
Über die Entstehung der Erde haben wir noch gar nicht gesprochen. Also eigentlich, das ist interessant. Eigentlich müssten wir, wenn wir es ganz chronologisch machen wollten oder so aufeinander aufbauen, müssten wir erstmal erzählen, wie eigentlich das Weltall entstanden ist.
Ja.
Und was man davon weiß. Und das, ja, da gibt es einiges, was man erzählen könnte. Dann, wie die Sonne entstanden ist. Dann, wie die Planeten entstanden sind. Und dann, wie das Leben auf dem Planeten entstanden ist. Und ja, ein wichtiger Aspekt, wie das dann zu dem geworden ist, wie wir heute sind, das ist Evolution. Wir ziehen jetzt quasi oder wir zäumen das Pferd, wie es so schön heißt, von hinten auf. Wir fangen mit Evolution an und vielleicht sprechen wir auch mal über die anderen Themen. Aber
genau.
Wie sind wir eigentlich auf Evolution gekommen?
Du hast gesagt, lass uns da mal drüber reden. Das ist bestimmt ein spannendes Thema. Und da habe ich mir gesagt, da kennt sich der Sascha bestimmt aus. Er liest ja auch gerade ein spannendes Buch, hat er mir auch gesagt.
Ja. Das heißt überraschenderweise Evolution. Das ist ein Lese- und Lernbuch und das ist so eine schöne Kombination aus, ja, sag ich mal, unterhaltsamem Sachbuch, also das ist wirklich nett geschrieben und gleichzeitig auch ein Lehrbuch, weil die ganzen Begriffe dann für diejenigen, die Biologie studieren, auch entsprechend erklärt werden. Also es ist manchmal tatsächlich für so einen Nicht-Biologen wie mich schwer zu verstehen gewesen. Da musste ich das ein und andere Mal Google oder Wikipedia oder so zur Hilfe nehmen, um da diese Begriffe überhaupt zu verstehen. Und an manchen Stellen hat es ganz viele Aha-Momente gegeben. Ja, das ist so.
Dann lass uns mal schauen, um wie viel Uhr wir anfangen und um dir das genau zu erklären. Lass uns den Tag, also die Evolution, die Entstehung der Erde, die Geschichte der Erde auf einen Tag komprimieren. Ja? Das Leben entsteht so gegen 4 Uhr morgens, da entsteht das Leben. Die Dinosaurier erscheinen im Jahr um die Uhrzeit 22.40 Uhr und sie sterben um 23.39 Uhr. So, habe ich mir mal sagen lassen. Und der moderne Mensch, der kommt erst wenige Sekunden vor Mitternacht. Um wie viel Uhr fangen wir an?
Wir fangen eigentlich bei 4 Uhr morgens an. Ja. Also da, wo es mit dem Leben losgeht. Und dann aber das ist toll, dass du dieses Beispiel bringst, weil ein ganz wichtiges Argument gegen die Evolution oder ein Kernpunkt, der vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt im Umgang mit Evolution, ist zu bedenken, was für unglaublich lange Zeiträume dazwischen liegen. Also von dem vermuteten, das weiß man natürlich nicht genau, aber von dem vermuteten Beginn des Lebens bis hin zu dem, wo wir heute stehen. Und diese 24 Stunden, dieses Beispiel, das du genannt hast, das sind ja viele Milliarden Jahre. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, wie lange die Erde existiert.
4,54 Milliarden Jahre, grob.
Ich danke dir. Ich hatte irgendwas mit 4-5 Milliarden im Kopf, aber ich war mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Das schien mir fast ein bisschen zu kurz, aber ja. Und Milliarde, das ist ja auch so eine Größenordnung, die sich die Menschen auch schwer vorstellen können. Wobei, jetzt haben wir ja inzwischen den ersten Billionär seit dem Börsengang von SpaceX. Aber ich auch als es die ersten Milliardäre waren, war es ja so. Also bei mir persönlich hört die Vorstellung bei Millionen, wenn es um Geld geht, bei Millionen irgendwie auf, dass dann Leute Milliarden haben oder jetzt inzwischen sogar Billionen oder wie es im Englischen heißt, Trillions. Das ist ja jenseits von Gut und Böse der Vorstellungskraft. Deswegen sind solche Bilder mit der Erde ganz schön und mit der Uhr. Ja. Und ja, wenn man die Entstehung der Erde als Uhrzeit nimmt, gab es um 4 Uhr morgen das erste Leben. 4 Uhr morgens das erste Leben.
Wenn wir da anfangen, müssen wir da nicht jemanden erwähnen, der ja wenige Sekunden vor Mitternacht auf die Welt gekommen ist? Ich rede von Charles Darwin.
Ja, also früher oder später hätte ich den ganz mit Sicherheit erwähnt, aber du bist ja eingestiegen mit, ich dachte, jetzt kommt nochmal der liebe Gott, der die Erde erschaffen hat und der die Menschen geschaffen hat und ja, das alles so gemacht ist und das Verständnis von manchen Menschen, sogenannten Kreationisten, ist ja, dass das tatsächlich stimmt. Also, dass die Erde von vor ungefähr, es gibt Leute, die das auch sehr genau ausgerechnet haben, also den Bibeltext genommen haben, rückwärts gerechnet haben und dann gesagt haben, vor, den Wert weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber vor Größenordnung 6.000, 7.000 Jahren hat Gott die Erde geschaffen, so wie sie dann ist und seitdem ist sie so und sie verändert sich nicht. Also eine statische Welt, die, ja, die ganze Zeit über so ist und sich nicht verändert hat, so geschaffen wurde. Und als dann die ersten Theorien über die Entwicklung kamen, und da kommt Charles Darwin sozusagen ins Spiel, da ging das dann los, da wurden Fossilien entdeckt, es wurden Ähnlichkeiten entdeckt. Und also er war nicht der Erste, der die biologische Entwicklung gesehen hat. Es gab vor ihm Lamarck, der das aber anders interpretiert hat. Und ja, lange Rede kurz. Da war das dann so, dass sich Lebewesen entwickelt haben, dass Fossilien entdeckt worden sind und es dann dazu kam, dass die Erde offenbar doch älter ist als 7000 Jahre. Und dann haben sich die Kreationisten angepasst und haben dann eben gesagt, na ja, dann hat er eben die Erde nicht vor 7000 Jahren gebaut sozusagen, sondern hat es dann eben vor ein paar Milliarden Jahren gemacht, hat aber immer wieder aktiv eingegriffen und neue Lebewesen geschaffen. Also die Kreationisten, das sind in der Regel sehr, ja, gläubige Menschen, christlicher Glaube. Ich weiß nicht, wie das beim Islam oder dem Judentum ist, aber vermutlich, da die sich ja alle auf denselben Gott berufen und auch auf, von der Grundlage her auf sehr, sehr ähnliche Schriften, also Altes Testament, wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Und die sind fest, also es gibt auch heute noch Menschen, die sehr fest davon überzeugt sind, dass die Welt so erschaffen wurde und die das zum Beispiel auch, was ich wirklich bemerkenswert finde, wollen, dass das gleichberechtigt in der Schule mit der Evolutionstheorie gelehrt wird.
Und du bist ja definitiv nicht so einer.
Also, ja. Nee, ganz, ganz definitiv nicht. Aber es ist natürlich die Frage, wie gut man das denn weiß. Also es gibt ja mehrere Kritikpunkte an der Evolutionstheorie, die unter anderem auch von Kreationisten vorgebracht werden, die, wenn man aus wissenschaftlicher Perspektive da drauf schaut, die man alle ganz gut entkräften kann, aber die ja trotzdem interessante Fragen aufwerfen. Aber ich glaube, bevor wir uns damit beschäftigen, müssen wir, glaube ich, erstmal einsteigen und erklären, was Evolution eigentlich genau bedeutet und was genau die Idee ist.
Sehr gut, nach 8 Minuten des Podcasts dann auch
zum Thema. Ja, ist auch schön, wenn man dann endlich mal zum Thema kommt. Ne? Ja, aber die Idee ist ja, dass wir uns unterhalten und manchmal tauchen ja Themen dann so auf und man muss sich diesen Themen so annähern. Das geht mal schneller, mal nicht so schnell. Evolution braucht halt, das muss sich entwickeln.
Ja. Und es hat sich jetzt, glaube ich, entwickelt. Also wir haben schon mal ausgeschlossen, Gott ist wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich. Wir haben auch schon mal den Namen Charles Darwin erwähnt. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was ist jetzt Evolution, lieber Sascha?
Also die Evolution ist eine Theorie, die beschreibt, wie sich das Leben auf der Welt, auf der Erde hier entwickelt hat, ganz allgemein. Und wie es sich auch immer noch weiterentwickelt, so kann man das sagen. Also wie es dazu kommen konnte, dass von den ersten Zellen oder von der ersten Zelle, von der Protozelle, es sich dann so weit entwickelt hat, dass es irgendwann Dinosaurier gab und dass es jetzt dann ja sowas wie Menschen gibt oder auch Fische oder Insekten und die alle hier leben und es immer wieder Phasen gibt, wo ganz viel Leben verschwindet und dann wieder neues Leben entsteht. Das ist so das, was in der Evolution beschrieben wird. Und Charles Darwin, ein britischer Naturforscher, war derjenige, der mit, ja, im Grunde genommen drei wesentlichen Annahmen dieses ja diese Entwicklung beschrieben hat. Also gesagt hat, so wir, heute würde man ja sagen, so der hat gesagt, wir stammen vom Affen ab. Das sind ja so die Bemerkungen, die man da hört. Aber letztendlich hat er drei ganz wesentliche Punkte entdeckt oder sozusagen einen Algorithmus aufgestellt. Und man kann das unterteilen in Reproduktion, Variation und Selektion. Und Selektion, das haben wahrscheinlich schon viele gehört im Zusammenhang mit Evolution, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber damit man überhaupt so etwas wie Variation, also Veränderung hat und Selektion, braucht es vor allen Dingen Reproduktion. Das heißt, eine ganz, ganz wesentliche Grundlage des Lebens überhaupt ist Reproduktion. Leben pflanzt sich fort. Das meint jetzt nicht nur sexuelle Ebene, sondern es gibt irgendwie eine Form oder ein Mechanismus, der eben dafür sorgt, dass, und so ging das wohl ursprünglich los, dass sich Moleküle reproduzieren. Also, dass ein Molekül die Fähigkeit entwickelt hat, Stoffe aus seiner Umgebung so zu manipulieren, dass daraus eine Kopie von ihm selbst entstanden ist.
Also Fortpflanzung in irgendeiner Art und Weise, Vererbung in irgendeiner Art und Weise.
Genau, und die Fortpflanzung beinhaltet halt, wie das denn heute, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, aber Fortpflanzung, der Begriff ist da, der ist insofern so ein bisschen unglücklich, weil das, glaube ich, Reproduktion genauer beschreibt. Hm. Also die Fähigkeit, eine Kopie von sich selber zu machen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und von sich selber, man selber kann dann halt eine Zelle sein oder irgendwas anderes. Steine können sich nicht reproduzieren. Ein Stein bleibt ein Stein, der wird nicht mehr. Oder aus einem Stein werden nicht plötzlich zwei Steine, außer du klopfst sie auseinander, dann werden es zwei kleinere Steine. Aber dieser grundsätzliche Prozess des Lebens ist, dass sich Einheiten, also ursprünglich Proteine, also Aminosäuren oder sowas, dass die sich reproduziert haben, dass aus einer Aminosäure zwei Aminosäuren wurden und dann immer mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Reproduktion, das ist wichtig. Leben pflanzt sich fort. Es entstehen immer wieder Kopien von uns.
Dazu gehört
mehr oder weniger gute Kopien.
Die Vererbung, also Eigenschaften, Dinge, die weitergegeben werden.
Ja, ja, und das ist der zweite Schritt. Die Reproduktion bedeutet, dass eine Kopie von dir gemacht wird, aber bei dieser Kopie, und das ist dieser Aspekt der Variation, kann es Fehler geben. Und man unterscheidet da zwischen Mutation, also zufällige Veränderung beim Übertragen, und Rekombination später, wenn man zwei Eltern hat und deren Gene miteinander gemischt werden. Also wie das jetzt zum Beispiel bei uns Menschen ist. Wir Menschen haben ja Fortpflanzung dadurch, dass die Zellen von Mann und Frau miteinander kombiniert werden. Also die große Eizelle von der Frau nimmt ein Spermium vom Mann auf. Das Spermium im Mann hat genetische Information von dem Mann und die Eizelle von der Frau hat genetische Information von der Frau. Und wenn die beiden Zellen miteinander verschmelzen, ergibt das ein neues Leben mit dem interessanten Aspekt, dass in der Eizelle der Frau nicht nur die genetischen Informationen der Zelle da sind, sondern, und das wird nicht gemischt, das ist ein ganz spannender Aspekt, in den Mitochondrien, das sind so kleine, das sind so die Kraftwerke in den Zellen, da sind nur die Informationen von den Frauen drin. Also man kann über die Mitochondrien zum Beispiel sehr genau sagen, von welchen Frauen wir abstammen. Also man kann so eine Frauenlinie ganz, ganz klar in der Gensequenz sehen, weil die Mitochondrien verändern sich nicht.
Das ist wieder bei der Vererbung sozusagen.
Genau.
Ja. Also, du hast gerade dieses Thema der Variation angesprochen. Das heißt, mit anderen Worten, kein Lebewesen gleicht exakt dem anderen. Es gibt immer Unterschied.
Genau, weil beim Kopieren Fehler passieren. Also du hast einmal die Mutation, dass irgendwie, du hast jetzt irgendeine Information. Ich habe jetzt schon den Begriff Gen genannt, weil das die Art und Weise ist, wie Informationen übertragen werden in der Biologie. Aber das kann man auch ganz allgemein sagen. Du hast halt irgendein Datenspeicher, in dem ein Bauplan drin steht, wie irgendwas aufgebaut sein soll. Das kann man wirklich so allgemein sagen. Und dieser Bauplan wird weitergegeben, der wird übertragen. Biologisch ist es eben über die Gensequenzen. Und kodiert ist es in den Genen.
von Evolution oder
nee,
kommt die Zeit quasi auch noch?
Nee, das ist ein Aspekt der Evolution. Ja. Also wie gesagt, der eine Aspekt ist, Gene werden oder Informationen werden weitergegeben. Das ist überhaupt ein ganz wichtiger Punkt. Und beim Weitergeben der Informationen können zum einen Fehler passieren, das ist die sogenannte Mutation. Also es wird Kopierfehler. Beim Übertragen der Gene passieren Kopierfehler, zum Beispiel durch radioaktive Strahlung, die wir ja auf der Erde haben.
Ja.
Oder durch kosmische Höhenstrahlung, die vom Weltraum kommt, wo eben in der Gensequenz Fehler verursacht werden. Da wird was kaputt gemacht, das können wir reparieren, mehr oder weniger gut. Und es gibt aber dadurch Veränderungen. Und der zweite Aspekt der Veränderung ist, wenn du sowas wie Vater und Mutter hast und diese beiden Gene verschmelzen miteinander, dann ergibt das etwas Neues. Das ist ein bisschen wie Farben mischen. Ne? Wenn du, was weiß ich, eine Farbe und eine andere Farbe mischt, kommt eine Mischfarbe dabei raus. Das Bild ist nur deshalb schlecht, weil wenn du immer die gleichen Farben mischt, kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Aber wenn Eltern Kinder haben, dann ist es ganz häufig so, dass sich alle Kinder völlig unterscheiden. Ich habe 4 Kinder, die sind alle völlig unterschiedlich. Aber auch alle wieder ähnlich. Die sehen mir alle ähnlich. Also die haben etwas von mir und von ihren Müttern mitbekommen. Aber sie sind trotzdem unterschiedlich. Also das ist dieser Aspekt der Variation. Und dann, und das ist der dritte Teil, den Darwin eingeführt hat, das ist die sogenannte Selektion. Das neue Produkt, sage ich jetzt mal, was da entstanden ist, diese Mischung, hat bestimmte Eigenschaften, die dazu führen, dass sich, und dann schließt sich der Kreis, Lebewesen, diese Zelle oder dieser Mensch oder dieses Tier, was auch immer, dass sich das besser fortpflanzen kann oder nicht so gut fortpflanzen kann. Und dann schließt sich der Kreis, damit Leben weiter existieren kann, brauchst du Fortpflanzung. Und es ist dann so, dass sich die Lebewesen, die sich besser fortpflanzen können, weil sie irgendeinen Vorteil haben oder Glück oder wie auch immer, dass die sich stärker vermehren als die Lebewesen, die sich nicht so gut fortpflanzen können.
Okay. Was ist natürliche Selektion? Weil
das ist genau die natürliche Selektion.
Das ist natürliche Selektion.
Diese Selektion bedeutet halt, dass. Und das ist immer umgebungsabhängig, dass eben geschaut wird in einer Umgebung, wo ist ein Lebewesen besser angepasst, um sich fortzupflanzen.
Okay.
Es geht nicht darum, dass es besonders lange lebt, sondern nicht dieses Survival of the Fittest, sondern es ist Reproduction of the Fittest, ist es eigentlich eher.
Beispiel, wir haben einen dunklen Boden, da sind ganz, ganz viele Käfer, helle und dunkle.
Genau.
Und die Vögel kommen und suchen nach Käfern und die fressen natürlich zuerst die hellen. Und die dunklen Käfer merken, sicherer.
Ja,
die
genau.
Die vermehren sich eher.
Genau, da kommt dann die merken, aber es ist tatsächlich kein Merken, sondern es werden einfach die ganzen hellen Käfer gefressen, dann bleiben die dunklen übrig und die geben ihre Informationen, dass sie dunkel sind, an die Umgebung weiter. Also an ihre Nachkommen weiter, nicht an die Umgebung, Quatsch, an ihre Nachkommen weiter. Ja. Und dadurch hast du danach mehr dunkle Käfer als helle. Und das ist eine Adaption an die Umgebung, einfach dadurch, dass die Käfer, die besser überleben und sich fortpflanzen können, damit sie sich fortpflanzen können, müssen sie natürlich auch besser überleben, aber überleben alleine reicht nicht, sondern sie müssen sich eben fortpflanzen, sonst geben sie ja die Gene nicht weiter, dass die dann mehr werden. Und das ist tatsächlich mit den Käfern, das gibt es tatsächlich, das kann man beobachten. Weil eine Sache, die gerne kritisiert wird, ist, das gibt's das überhaupt, das sieht man ja gar nicht. Doch, das sieht man. Es gibt's einen Namen, da komme ich jetzt nicht drauf. Und das ist tatsächlich mit Faltern. Es gibt sozusagen so ein industrielles Mimikry oder wie sich das nennt. Ich komme jetzt, wie gesagt, nicht auf den Begriff. Aber es gibt Falter in Großbritannien, die eine dunkle Färbung angenommen haben, weil die Umgebung durch die Industrie, Staub, Ruß, Kohle und so weiter, tendenziell dunkler geworden ist. Und dadurch die helleren Motten oder Käfer, ich glaube, es waren Motten, weniger überlebt haben, die wurden mehr gefressen. Die dunklen sind halt weniger gefressen worden, weil die weniger gesehen wurden. Das heißt, die haben sich besser fortpflanzen können und deswegen gibt es jetzt mehr dunkle. Und dass es überhaupt so etwas wie helle und dunkle Käfer gibt, das ist eben diese Mutation, also diese Variation. Es gibt dann irgendwelche Kopierfehler beim Übertragen der Gene, also bei der Entwicklung der Eier, die dann gelegt werden, da sind irgendwelche Fehler drin. Manche überleben gar nicht. Manche Fehler sorgen dafür, dass die überhaupt nicht lebensfähig sind. Manche Fehler sorgen dafür, dass die zeugungsunfähig sind oder nicht fruchtbar sind. Und manche Veränderungen sorgen eben dafür, dass sie jetzt plötzlich eine dunkle Oberfläche haben und dann nicht gesehen werden.
Man hört ja auch ganz oft, dass bestimmte Lebewesen, Insekten, Tiere, Pflanzen, die normalerweise an einem Ort nicht heimisch sind, da irgendwie plötzlich auftauchen, sich vermehren und dadurch andere, ja, Lebewesen verdrängen. Ist das auch dann Selektion?
Ja, das sind sogenannte invasive Arten. Das sind dann solche Momente, wo das Gleichgewicht gestört wird. Also ganz, ganz allgemein bei der Evolution oder ganz grundsätzlich beim Leben ist so ein ganz wichtiges Grundprinzip: Du brauchst mindestens Energie, um dein, ja, um dich irgendwie, dieses Dich kann jetzt irgendwas sein, ne, eine Zelle oder sonst irgendwas. Du brauchst Energie, um dich fortzupflanzen, um dich zu reproduzieren. Mindestens Energie, in der Regel brauchst du auch noch Baustoffe. Du musst ja irgendwie Baustoffe haben, damit du deine Moleküle zusammenbasteln kannst und dann Aminosäuren und sowas hast.
Okay.
Das ist so ein ganz wichtiges Grundprinzip. Und wenn eine Spezies in irgendeine Ecke kommt, in irgendeine Nische, das wird ja immer auch dann gerne benutzt, dieser Begriff, dann geht es halt darum, wenn du möglichst gut überleben willst, also wenn du dich möglichst gut reproduzieren können willst, musst du mit den Ressourcen, die dort zur Verfügung stehen, irgendwelche chemischen Dinge, Energie durch Sonnenlicht zum Beispiel oder durch eine hohe Umgebungstemperatur, musst du mit diesen Rohstoffen, die dort vorhanden sind, möglichst gut zurechtkommen. Und der, der das am besten kann, der pflanzt sich halt am besten fort und übernimmt das Ganze dann. Und es gibt aber so Gleichgewichtseffekte, weil nicht jedes weil Lebewesen nicht alles in so einer Nische für sich alleine gebrauchen, sondern es gibt immer irgendeine Nische, wo sich ein anderes Lebewesen, eine andere Spezies mit rein entwickeln kann. Also der Mensch und die Fliege. Wir Menschen nehmen Nahrung zu uns und produzieren Fäkalien, die eben dann die verdaute Nahrung darstellen. Für Fliegen ist das ein ganz wichtiger Rohstoff. Das heißt, die Fliegen haben sich darauf spezialisiert, eben Fäkalien aufzunehmen und daraus die Energie, die da noch drin steckt, weiter zu verarbeiten und daraus dann eben reproduktionsfähig zu sein und sich selber weiterzuentwickeln. Und das sind so Anpassungsprozesse. Ja. Und wenn jetzt, was du gesagt hast, zum Beispiel so eine invasive Art kommt, dann kann es eben passieren, dass wenn jetzt so eine Spezies woanders reinkommt, wo es zufälligerweise sehr, sehr gut angepasst ist, also mit der Umgebung wunderbar klarkommt und große Vorteile in der Fortpflanzung hat, dann kann es sich sehr, 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 sehr stark vermehren. Und es kann dann eben sein, und das ist häufig bei diesen invasiven Arten so, dass eben die anderen Spezies, die da sind, gar nicht darauf eingerichtet sind. Also dann gibt es eben nicht diese natürlichen Feinde, die dann dazu führen, dass so ein Gleichgewicht aufgebaut wird. Ne? Dieses typische Füchse- und Hasenbeispiel. Wenn, ja, du hast irgendwie so eine Wiese voller Hasen, alle sind glücklich, es gibt viele Hasen und alles ist schön und plötzlich kommt der Fuchs da rein und er futtert die ganzen Hasen und dann vermehren sich die Füchse, bis sie dann alle Hasen aufgefressen haben. Und es stellt sich dann entweder ein neues Gleichgewicht ein oder die überleben alle nicht. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab.
Aber ein wichtiger Faktor, wenn ich das jetzt alles verstanden habe, vielleicht sogar ein Grundprinzip der Evolution, muss ja dann auch die Zeit sein, weil das passiert ja nicht von einem Moment auf den anderen, sondern das, also kann schneller gehen, aber es braucht trotzdem etwas Zeit, bis sich so Dinge verändern.
Genau. Und das hängt ganz wesentlich davon ab, wie schnell sich diese Spezies reproduziert. Bei Bakterien kannst du richtig zugucken, wie Evolution passiert. Also dieses Argument, Evolution passiert nicht, kann man nicht zugucken. Bei Bakterien siehst du das sofort. Ich habe ein total krasses Video von einem Kollegen von der Hochschule Rhein-Waal gesehen. Da ging es um Antibiotikaresistenz von Keimen. Und das war so ein Video, da hast du eine Oberfläche gesehen, die durch Linien in verschiedene Bereiche geteilt worden sind. Und in diesen Bereichen waren unterschiedliche Antibiotika.
Mhm.
Und in dem einen Bereich am Rand wurden Bakterien ausgesetzt. Und man hat dann, ich weiß es nicht, ob das Bakterien waren, die dann so ein Gen eingesetzt bekommen haben, dass sie leuchten, damit man dann sieht, dass die Bakterien da sind. Es kann sein, ich kann mich an das Video nicht mehr genau erinnern. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, die Bakterien sind nur in diesem einen Bereich geblieben. Der Bereich, wo das Antibiotikum war, wurde nicht besetzt. Irgendwann, es war so eine Zeitrafferaufnahme, gab es an einer Stelle einen kleinen Durchbruch. Und an dieser Stelle drangen dann Bakterien ein, die von diesem Antibiotikum nicht getötet worden sind und verbreiteten sich in dieser zweiten Schicht. Und kamen bis zu dem Rand von der dritten Schicht, wo wieder ein anderes Antibiotikum war. Das dauerte dann wieder einen Moment und dann passierte das Gleiche wieder. Nach einer gewissen Zeit waren alle 4, 5, 6 Bereiche, wo eben unterschiedliche Antibiotika waren, besiedelt mit diesen Bakterien, die eben im Laufe der Zeit gelernt haben, mit diesem Antibiotikum umzugehen und eben nicht zu sterben daran. Und das ist ein evolutionärer Prozess. Das heißt, eine Spezies ist in irgendeinem Bereich, der vielleicht gerade nicht besonders lebensfördernd ist oder vielleicht sogar tödlich ist. Aber im Laufe der Zeit kommt es eben zu Variationen im Erbgut, zu Eigenschaften, die dann plötzlich dazu beitragen können, dass die Spezies in dem Bereich überleben kann, und dann übernimmt die den Bereich.
Das heißt aber auch, Evolution ist, das verfolgt kein Ziel oder so, sondern, oder es steckt kein Plan dahinter, sondern es sind immer Zufälle, die aufeinander aufbauen, Veränderungen, die einfach so passieren.
Ja, ja. Evolution ist völlig ziellos. Deswegen ist das dieses Argument, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. In doppelter Hinsicht Quatsch.
Ja.
Weil einerseits geht man, wenn man das so nennt, natürlich davon aus, dass es einen Schöpfer gibt, der uns wie gemacht hat. Es hat natürlich dann dieses Ziel gehabt, wir sind irgendwie gemacht worden. Und mit dieser Titulierung Krone der Schöpfung bedeutet das natürlich auch, dass bei uns sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das ist aber Quatsch, weil wir sind nicht perfekt. Evolution erzeugt keine perfekten Lebewesen, sondern sie erzeugt Lebewesen, Spezies, die an ihre Umgebung angepasst sind. Und zwar auch, es wird dann immer gesagt, optimal angepasst sind. Das ist eigentlich auch falsch, weil es gibt kein Optimum. Es gibt in dem Buch, was ich gelesen habe, so ein wunderschönes Beispiel in Form einer Evolutionslandschaft. Stell dir eine hügelige Landschaft vor. Und diese hügelige Landschaft, die Position, wo du bist, stellt einfach bestimmte Bedingungen stellt Bedingungen dar, wie deine Umgebung ist. Temperatur, Nahrungsverfügung, was weiß ich, all diese Dinge. Wie man sich halt Umgebung vorstellen kann. Ganz viele Parameter. Und die evolutionäre Entwicklung geht immer aufwärts. Also du kletterst immer sozusagen den Hügel hinauf. Je besser sich dein Körper angepasst hat an die Umgebung, im Sinne von je fortpflanzungsfähiger du bist, also das meint besser. Besser meint immer fortpflanzungsfähiger. Mhm. Desto weiter steigst du auf diesen Hügel auf. Du kannst aber nur nach oben gehen, weil nach unten zu gehen würde bedeuten, dass du schlechter angepasst bist. Das heißt, dass du nicht so überlebensfähig bist. Und wenn du die Spitze eines Hügels erreicht hast, dann hast du dieses sogenannte lokale Optimum erreicht. Das heißt, du bist dann da ganz weit oben. Du kommst nicht mehr höher. Du kommst aber auch nicht auf die anderen Gipfel, weil das würde immer bedeuten, du müsstest runtergehen sozusagen in deiner Entwicklung. Du müsstest wieder schlechter angepasst sein.
Okay. Wolltest du
noch sagen? Eine Sache noch ganz kurz, von wegen, das ist zielgerichtet. Das ist scheinbar zielgerichtet, weil wir alle in unserer Umgebung mehr oder weniger gut leben. Deswegen sieht es so aus, als hätte man das so gemacht. Aber es ist nicht so. Da ist kein Mann dahinter. Da ist kein Ziel dahinter. Und wir sind alles andere als perfekt. Das sieht man zum Beispiel an solchen Dingen wie, wir Menschen haben den blinden Fleck im Auge. Das liegt daran, dass evolutionär bedingt sich die Augen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Blöderweise bei uns so, dass die Nervenzellen auf der Netzhaut durch die Augenwand verbunden werden mit dem Gehirn. Deswegen haben wir eine Stelle im Auge, der blinde Fleck, wo eben keine Sehzellen sind. Das ist, wenn man das bauen würde, also wenn sich ein Ingenieur da hinsetzen würde und sagen würde, so, das machen wir jetzt mal ordentlich, der würde das nicht so machen. Bei Kraken ist das übrigens nicht so. Ein Ingenieur würde auch sagen, was soll der Mist mit dem Wurmfortsatz? Braucht doch kein Mensch. Und das entzündet sich dauernd. Lassen wir weg. Aber das ist halt, das ist nicht von einem Schöpfer oder von einem Ingenieur irgendwie hochprofessionell designt worden, sondern in den Büchern, die ich gelesen habe, steht eher was von einem Bastler. Der ist irgendwie rumgebastelt worden, wird irgendwie gehen, lassen wir jetzt so.
Okay, dann sind wir vielleicht nicht die Krone der Schöpfung, haben auch einige Fehler, die vielleicht durch die Evolution vielleicht auch noch beseitigt werden, wer weiß das schon.
Ja.
Aber wir sind auf jeden Fall das hochentwickelste Lebewesen, zumindest noch aktuell auf unserer Welt.
Nee.
Das wahrscheinlich schon oder auch nee. Nicht?
Nein, weil das hat ja eine Wertung, die irgendwelche Qualitäten voraussetzt, die, ja, was heißt hochentwickelt? Hochentwickelt, wir sind ja auch nicht das komplexeste Lebewesen. Also wir haben, es gibt, der Hund hat eine viel, 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 viel komplexere Riechfähigkeit als wir. Also wenn du das Kriterium Geruchssinn nimmst, sind wir völlig unterentwickelt.
Ja.
Das können Hunde besser. Wenn du das Kriterium Hörfähigkeit annimmst, die Fledermäuse können Ultraschall hören und können sich damit sogar orientieren. Da sind die wesentlich besser. Wenn du das Kriterium Sehfähigkeit nimmst, kannst du sagen, na ja, Bienen sind besser, die können UV-Strahlung wahrnehmen. Also die können noch Farben wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen können. Oder ich glaube Adler haben eine unglaubliche Auflösung mit ihren Augen, dass sie eben aus großer Höhe irgendwelche Hamster oder Mäuse auf dem Feld erkennen können, was wir nicht erkennen können. Also zu sagen, wir sind das weit entwickelste Lebewesen, das stimmt einfach so nicht. Und was unsere Reproduktionsfähigkeit angeht, wie viele Kinder kann denn eine Frau kriegen, ohne dass sie jetzt schwerwiegende gesundheitliche Probleme hat?
Aber nicht also, vielleicht das beste Gesamtpaket so auf unserer Erde? Also wir sind definitiv nicht das Endprodukt der Evolution. Darauf können wir uns ja einigen.
Auch bei dem besten Gesamtpaket ist wieder die Frage, in Bezug worauf? In Bezug auf Überlebensfähigkeit sind wir eher eine schlechte Konstruktion. Kakerlaken werden einen Atomkrieg überleben, wir nicht. Ratten eventuell auch. Also das ist ganz schwierig. Wir sind genauso wie alle anderen Lebewesen aktuell, die eben leben und nicht gerade dabei sind auszusterben, auf irgendeinem Hügel in dieser evolutionären Landschaft. Und machen uns da ganz gut breit. Wir sind aber ganz offensichtlich nicht perfekt. Auch deshalb, mal abgesehen davon, Auge, Blinddarm und diese ganzen anderen Beispiele, sehr enger Geburtskanal zum Beispiel durch den aufrechten Gang. Ist auch, also ich war bei allen Geburten dabei von meinen Kindern. Das macht keinen Spaß. Also Geburten sind anstrengend. So, und das ist jetzt auch nicht perfekt. Das könnte man auch besser handhaben, nee, sozusagen. Ich
glaube, die Mutter deiner Kinder hatte noch weniger Spaß als du.
Definitiv.
Aber lass uns direkt beim Menschen noch bleiben. Du hast auch vorhin gesagt, Mensch und Affe. Ich meine, da gibt's ja auch viele Parallelen.
Ja.
Wir teilen uns auch sehr viele DNA wahrscheinlich. Aber
ja.
wir stammen nicht vom Affen ab, obwohl man das ja auch lange gedacht hat, oder?
Naja, also da ist wieder die Frage, welcher Affe?
Ja.
Ich habe jetzt die Abstammungslinien nicht im Kopf, aber wir sind alles Primaten. Also der Ursprung von Orang-Utan, Schimpanse, Bonobos und was es da alles gibt und Menschen, der ist gleich. Es gibt auf dieser Abstammungslinie sozusagen unterschiedliche Ausfahrten, die dann die jeweilige Spezies genommen hat. Und da hängt es davon ab, von welcher Perspektive man das sieht. Also ein Orang-Utan würde diese Abstammungslinien anders aufmalen, mit ihm an der Spitze, als wir das tun. Einfach weil wir halt unsere anthropozentrische Weltsicht haben. Ein Affe, wenn er über solche Dinge nachdenken würde, würde es anders aufzeichnen. Genauso wie Australier eigentlich lieber die Erde auf den Kopf stellen würden, weil dass wir die Karten auf der Erde so rum darstellen, wie wir das tun, ist halt, weil die Europäer damit angefangen haben, Karten zu machen.
Ja, das heißt aber, wir haben einen gemeinsamen Vorfahren, um es nochmal einfacher zu sagen, mit den Affen sozusagen.
Ja, genau. Und tatsächlich haben wir mit allen Lebewesen gemeinsame Vorfahren, was ganz, ganz spezifische Grundtypen von Aminosäuren und so weiter angeht. Also der genetische Code, der das Leben auf der Erde kodiert, der ist also die Grundprinzipien sind überall gleich. Das ist ganz interessant. Also wir haben uns alle, die Menschen, die Tiere, Pflanzen, aus mehr oder weniger einer Zelle entwickelt, sozusagen.
Dann lass uns noch mal ganz kurz auf jemanden zu sprechen kommen, den wir jetzt schon oft erwähnt haben. Charles Darwin, der wird ja immer als der Vater auch der Evolutionstheorie bezeichnet. Das ist der, auch dieses Buch über die Entstehung der Arten ist ja quasi das Hauptwerk seines Schaffens und auch so das Nonplusultra in der Evolutionstheorie. Wieso wird der quasi, ich meine, du hast es gesagt, er ist nicht der Erste, der sich damit beschäftigt hat, aber es ist der es dann gesammelt hat? Oder wie sagt man das oder wie kann man das sagen?
Naja, er war der Erste, der dem Ganzen ein plausibles Modell gegeben hat, was in den Grundprinzipien bis heute so nachbesteht. Also diese Grundprinzipien, Reproduktion, Variation, Selektion, das ist heute immer noch da. Es gibt heute innerhalb der Evolutionstheorie sozusagen unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Prioritäten, wie ernst bestimmte Aspekte oder wie hoch bestimmte Aspekte gewertet werden oder nicht. Aber diese Grundidee, die hat Darwin, in dieser Form war er der Erste, diese Grundidee ist eben von ihm so formuliert worden, er war der Erste und das gilt halt heute auch noch. Aber es kommen viele neue Informationen dazu, also es gibt in den Fossilienfunden zum Teil Sprünge, die Aspekte der Genetik, Charles Darwin kannte Gene damals noch nicht. Er hat zwar zu einer ähnlichen Zeit gelebt wie Mendel, der dann anfing mit den Pflanzen und der Vererbung und so weiter. Aber es war ihm nicht klar, wie die Informationen übertragen werden. Er wusste, da wird irgendwie Information weitergegeben. Ja, also Stichwort Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Eltern. Aber wie das passierte, das wusste man damals noch nicht. Und die DNA, die wurde ja auch erst in den, wann war das? Ich glaube, 30er, 40er Jahren. Ich weiß es gar nicht genau. Von Francis heißt er, glaube ich, Crick. Also dieser, der dann den Nobelpreis bekommen hat. Mhm. Und übrigens zu Unrecht, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war eigentlich das eine Frau, was diese Struktur entdeckt hat. Er hat das dann aber geklaut. So eine andere Geschichte. Das war irgendwie in 30er, 40er, dass man dann die Struktur der DNA wirklich verstanden hat und darstellen konnte. Und da wusste man dann, dass es Gene gibt. Und dadurch hat sich die Entwicklung der Evolutionstheorie auch nochmal beschleunigt, weil man jetzt viel besser verstanden hat, wie Informationen weitergegeben werden.
Es gibt ja das Wort Darwinismus. Ist das gleichbedeutend mit Evolutionstheorie oder ist es nochmal eine eigene Strömung?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde unter Darwinismus tatsächlich die klassische Evolutionstheorie verstehen, die durch Darwin in ihrer Grundlage ja sozusagen in die Welt gebracht worden ist.
Da lass uns nochmal ganz kurz abschließend nochmal über Beweise sprechen. Ich meine, es ist ja eine Theorie, aber es gibt ja Beweise dafür. Du hast Fossilien angesprochen. Erklär nochmal ganz kurz, was überhaupt Fossilien genau sind und warum sind das Beweise dafür unter anderem?
Fossilien sind Funde von versteinerten Lebewesen, die in verschiedenen Erdschichten gefunden worden sind und die etwas über die Entwicklung des Lebens auf dem Planeten erzählen sozusagen. Also die Informationen darüber geben, wie Leben auf dem Planeten entwickelt ist, weil diese Fossilien, die bekanntesten sind ja die Dinosaurier, die leben ja heute nicht mehr, aber man findet sie in jedem Museum sozusagen, in jedem Naturkundemuseum. Da sind halt Fossilfunde, also Knochen zum Beispiel und Farne und solche Sachen, dann gefunden worden, analysiert worden und daraus wurden dann die Dinosaurier rekonstruiert. Also es wurde sich dann überlegen, und wie werden die wohl gelebt haben. Zum Teil hat man Fossilienfunde gehabt, wo dann der Mageninhalt noch mit gefunden wurde, konnte man dann sehen, was fressen die eigentlich. Und aus verschiedenen Aspekten kann man sehr viel über die Tiere lernen. Also die aus der Art und Weise, wie die Knochen aufgebaut sind, wie der Korpus, also der Körper aufgebaut ist, kann man ganz gut abschätzen. Kieferknochen zum Beispiel, sind das eher Pflanzenfresser oder sind das eher Fleischfresser? Pflanzenfresser haben eher dicke Mahlzähne, die eben die Pflanzen zermahlen müssen, ganz vereinfacht, ganz allgemein gesagt. Und Fleischfresser haben eher Reißzähne, die eben die Beute, je nachdem, was das für Fleisch natürlich ist, aber die Beute jagen und so. Mhm. Fleischfresser sind zum Beispiel gebaut, dass sie sich schnell bewegen können, um flüchtende Tiere gut fangen zu können und solche Sachen. Da gibt es ganz, ganz viele Unterscheidung und daran kann man dann eben sehen, was das wohl für Tiere gewesen sind. Und in der Schicht, wo man sie gefunden hat, kann man grob abschätzen, zu welchem Zeitraum die gelebt haben.
Okay, ist die DNA auch ein Beweis für die Evolution? Kann man das so sagen? Oder kann man in der DNA auch sehen?
Ja, das ist total spannend. Man kann zum Beispiel durch mathematische Verfahren ausrechnen, wie alt DNA sein muss. Also wenn man verschiedene Lebewesen vergleicht, verschiedene Spezies vergleicht und dann guckt durch mathematische Verfahren, das weiß ich aber nicht im Detail, das ist, glaube ich, auch relativ anspruchsvoll, kann man aber zurückrechnen, wann die sich denn wohl mal getrennt haben. Mhm. Also zu ungefähr welchem Zeitpunkt diese Spezies unterschiedliche Linien eingeschlagen haben. Und man kann das über, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über Milliarden Jahre sozusagen zurückverfolgen. Das heißt, diese Aussage, die Welt ist vor 7000 Jahren oder 6000 Jahren geschaffen worden, die kann man wissenschaftlich auf ganz unterschiedlicher Art und Weise widerlegen, zum Beispiel durch die Gene eben, dass man eben sagen kann, naja, also an der genetischen Entwicklung, das kann man ausrechnen, so haben die Gene, die in uns drin sind, eine Jahrmillionenlange Geschichte. Vielleicht waren Milliarden jetzt zu viel, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf, aber zumindest eine millionenlange, ja, ich glaube, es waren Milliarden, weil die Entwicklung ja Milliarden Jahre alt ist. Also daran kann man das sehen. Dann kann man durch die Schichten, aus denen man die Fossilien geholt hat, eben nachweisen, naja, die gibt's offenbar, also das ist alles sehr, sehr alt. Und dann kann man mit sogenannten Radiokarbonverfahren, also wo man die radioaktive Strahlung misst, kann man eben auch zeigen, naja, das sind Fossilien, die sind so alt, das sind Sachen, die sind so alt. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten nachzuweisen, dass es eine evolutionäre Entwicklung gegeben hat, sozusagen retrospektiv. Und man kann aber auch sagen, das hat auch einen speziellen Begriff, auf den ich jetzt nicht komme. Man kann auch, und das ist etwas Besonderes, man kann auch Sachen vorhersagen. Also man kann auch sagen, so, wir besuchen die und die Zwischenform von Spezies, die es geben muss. Und die findet man dann tatsächlich auch. Also wenn man dann, es gibt dann Vorhersagen, solche Spezies müsste es gegeben haben, aus den und den Gründen. Und dann kommt das eben bei fossilen Funden dazu, dass man die dann auch tatsächlich findet.
Okay. Spannendes Thema, was wir uns ausgesucht haben. Ich habe noch ein paar abschließende Fragen. Ich habe mal gelesen, auf der Erde gibt es schätzungsweise, ich weiß, es war glaube ich 8,7 Millionen Tier- oder Pflanzenarten. Davon sind jedoch erst unter 2 Millionen Arten wirklich auch wissenschaftlich beschrieben und erfasst. Aber gleichzeitig heißt es, dass mehr als 99% aller Arten, die jemals existierten, bereits ausgestorben sind.
Ja.
Diese Zahlen kann man doch gar nicht fassen.
Ja, das ist total krass. Also es gab fünf große fundamentale Naturkatastrophen, die dazu geführt haben, dass jeweils über 90%, teilweise über 95% der bis dahin lebenden Spezies ausgestorben war. Und dann gab es danach immer so eine, das hat auch einen besonderen Begriff, auf den ich jetzt nicht komme, sozusagen eine genetische Explosion gegeben, dass dann im Anschluss, wenn sich das dann alles ein bisschen beruhigt hat und sich sozusagen ein neues Gleichgewicht eingestellt hat, zum Beispiel eine ganz wichtige Entwicklung war die Freisetzung von Sauerstoff. Plötzlich, das war aber glaube ich nicht im Rahmen einer Naturkatastrophe, aber das ist ein ganz schönes Beispiel, als dann Pflanzen auf dem Land wuchsen und Kohlendioxid in Sauerstoff umgewandelt haben, sank die Kohlendioxidrate und die Sauerstoffrate nahm massiv zu. Und Sauerstoff ist giftig. Das ist hochtoxisch. Brauchen wir, müssen wir atmen, damit unser Stoffwechsel funktioniert. Aber für die Lebewesen damals, die anaerob waren, war Sauerstoff ein Gift. Und das hat zu einer großen, ja, da wurde einmal richtig ausgefegt. Also alles, was dann auf dem Land war und was eben nicht Sauerstoff atmen konnte, ist dann gestorben. Und die Lebewesen, die dann gelernt haben, Sauerstoff zu verstoffwechseln, haben dann überlebt. Von solchen Dingen reden wir. Und wenn sich dann ein neues Gleichgewicht gebildet hat, dann vermehrten sich die Lebewesen, die Nischen wurden wieder aufgefüllt und dann gab es eben irgendwie wieder eine Katastrophe. Wie zum Beispiel bei den Dinosauriern, dass dann ein großer Meteorit eingeschlagen ist, der dazu geführt hat, dass über einige Jahre oder Jahrzehnte sogar der Himmel verdunkelt war, weil durch den Meteoreinschlag dann die ganze Atmosphäre, der ganze Staub war in der Atmosphäre, hat den Himmel verdunkelt, dadurch sind ganz viele Pflanzen gestorben, die im UV-Licht brauchten, dadurch sind die Dinosaurier verhungert und ja, dann war erstmal da Feierabend, dann gab es ein paar Lebewesen, die dann überlebt haben und dann ging das mit den Säugetieren los, die gab es nämlich davor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht. Plötzlich war ganz viel Platz, es gab ganz viele Nischen, die vorher von anderen Lebewesen belegt waren und dann kamen die Säugetiere und entwickelten sich. Und das war ja vor ungefähr 50 Millionen Jahren.
Ja, Selektion.
Genau. Und das ist eben genau dieser Effekt von Fortpflanzung, also Reproduktion, Variation und Selektion. Und das passiert permanent. Das passiert auch bei uns im Augenblick. Und deswegen, das vielleicht so als abschließende Bemerkung, diese Panik, die da manchmal so gemacht wird, oh, da sterben Tiere aus und da passiert ganz viel, das ist dauernd passiert. Also natürlich ist es nicht schön, wenn jetzt, und vor allen Dingen, wenn wir dafür verantwortlich sind, dass irgendwelche Arten aussterben, aber aus der evolutionären Sicht betrachtet, bedeutet das, naja gut, da stirbt jetzt eine Art aus, die hat es halt nicht geschafft, da kommt eine neue oder da kommen 3, 4 neue oder so. Also dieses Apokalyptische irgendwas stirbt auf und aus und dann ist Feierabend. Das ist einfach völliger Quatsch.
Gut, aber wenn wir daran schuld sind und wir das ändern können, dass diese Art auch überlebt, dann ist es ja nochmal was anderes.
Dann sollten wir natürlich, klar, das habe ich ja gesagt, wenn wir daran schuld sind, ist es natürlich blöd. Und natürlich sollten wir da auch zusehen, dass wir da nicht so viel Flurschaden hinterlassen, gar keine Frage. Aber da, auch da hilft dann so ein bisschen der, sage ich mal, nüchterne Blick. Es passiert permanent, dass neue Lebewesen sich entwickeln, dass neue Lebewesen Nischen finden und sich dort ja dann vermehren. Zum Beispiel eine Sache ist, dass man in diesen Kunststoffinseln, also den Plastikabfall im Meer, da gibt es ja so große Strudel, die sich entwickelt haben, da hat man inzwischen mikrobiellen Bewuchs entdeckt. Also es gibt Mikroorganismen, ich weiß nicht, ob das Bakterien oder Pilze sind, vielleicht eine Kombination, die dort eine Nische gefunden haben und dort auf diesem Plastikmüll leben und zum Teil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch diesen Plastikmüll verstoffwechseln. Das heißt, der Plastikabfall, den wir machen, wird langfristig für irgendwelche Lebewesen einen Lebensraum darstellen, weil alle möglichen Orte auf der Welt für irgendwelche Lebewesen Lebensräume darstellen. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Meer weiter vermüllen sollen und können. Das heißt es nicht, aber das ist so ein evolutionärer Effekt, der wirklich extrem spannend ist.
Das war mir gar nicht bewusst. Ich brauche mal abschließend noch deinen nüchternen Blick. Du hast es gerade gesagt. Nur mal angenommen, wir Menschen, wir sterben nicht aus, so in den nächsten Jahrhunderten.
Ja.
Wie könnte der Mensch in 1 Million Jahren aussehen?
Das ist eine gute Frage. Das hängt sehr stark davon ab, was es für Nischen geben wird. Also, das kann man nicht sagen, das weiß man nicht. Also, es kann auch sein, dass wir aussterben, weil wir zum Beispiel durch irgendeine Naturkatastrophe in eine Situation kommen. Wir haben ja schon über Apokalypse, das hatten wir ja im Podcast, was es alles für mögliche Katastrophen gibt. Die können natürlich dazu führen, dass wir nicht überleben als Spezies. Ja.
Aber nur mal angenommen, wir überleben. Also wie könnte sich der Mensch entwickeln? Also gut, man weiß nicht, was die Zeit mit sich bringt, aber wir würden uns ja quasi noch mehr anpassen und verbessern den äußerten Umständen.
Also eine Sache, die ja gerade so als ganz, ganz großes, dramatisches Szenario immer so in den Raum gestellt wird, ist ja der Klimawandel. Der Klimawandel verändert sich, wir werden alle sterben. Das ist ja immer so dieser Katastrophismus, der mir dabei so ein bisschen auf die Nerven geht. Das Problem ist, dass die Klimaveränderungen eher schnell kommen. Das heißt, wir haben wenig Zeit, darauf zu reagieren. Aber wir werden darauf reagieren, natürlich. Also das wird ein Treiber sein, der wahrscheinlich mittelfristig dazu führen wird, dass wir uns dem anpassen. Vielleicht werden wir uns, weil es mehr Zonen gibt, die hohe Temperaturen haben, an diese hohen Temperaturen anpassen. Das heißt, es werden Menschen, denen das zu heiß ist, die werden sich dann wahrscheinlich weniger fortpflanzen. Und Menschen, die die hohen Temperaturen toll finden und sagen, super, gib mir noch mehr, die pflanzen sich dann wahrscheinlich eher fort. Das ist ja dieser Prozess der Evolution. Und nach vielen, vielen Generationen, das dauert bei uns eben lange, weil eine Generation 30 Jahre sind, wird es dann eine entsprechende Anpassung geben. Also das passiert sowieso einfach dadurch, dass sich die Fortpflanzungsraten ändern. Aber das hängt halt sehr stark davon ab. Aktuell ist halt das Blöde und deswegen ist Klimawandel tatsächlich auch ein Problem. Sind die Veränderungen halt viel schneller, als wir mit unserer Fortpflanzung hinterherkommen. Aber auf langen Skalen pendelt sich das alles irgendwie immer ein.
Dann würde ich vorschlagen, dass unsere Nachkommen einfach in 1 Million Jahre eine neue Episode dieses Podcasts aufnehmen und dann darüber sprechen, was passiert ist in der Zeit.
Ja, ich glaube, man muss mal gar nicht 1 Million Jahre warten, aber man könnte ja mal gucken, wie es in 200 Jahren aussieht. Also ich bin mir sehr sicher, dass nichts von dem, wie wir es im Augenblick prognostiziert haben, dann so sein wird. Das sieht man ja schon an den Vorhersagen von vor 100 Jahren, was die glauben, wie es jetzt aussieht, wie anders das ist. Manche Sachen sind wahr geworden, manche Sachen sind völlig anders. Das, über sowas könnten wir übrigens auch mal reden. Das ist auch sehr spannend. Das ist aber eine andere Geschichte.
Reden wir auch gerne mal drüber. Heute haben wir genug geredet. Ich bin raus für heute. Du hast sehr viel gesagt und uns sehr viel auch mitgebracht, sehr viel Infos auch weitergebracht. Deswegen darfst du dich auch bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Das ist total lieb von dir, aber eigentlich ist es so, dass ich mich immer von den Hörern verabschieden darf, egal ob ich viel oder wenig erzählt habe. Aber du hast recht, ich habe heute sehr, sehr viel erzählt, deswegen soll es auch mit einem kurzen Tschüss und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleiben, dabei bleiben und in diesem Sinne alles Gute.